Das Thema ist ja ein dankbarer Geist. Da gibt es einen Spruch, der heißt, du sähst Gedanken und du erntest eine Tat. Du sähst eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Du sähst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du sähst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Es beginnt immer mit dem Gedanken und es endet mit der Bestimmung unseres Lebens. Es gibt ja leider in unserem Leben nicht nur schöne Dinge, sondern auch viele Dinge, die hässlich sind, die böse sind, die ja Schmerzen verursachen. Ich denke gerade an ein paar eigentlich Freunde, die so alt sind wie ich oder so alt waren, die sich ihr eigenes Leben genommen haben. Und man fragt sich oft bei Leuten, die sich zum Beispiel ihr Leben nehmen, warum tun sie das? Was war los da? Und die Tatsache ist aber, dass viele Menschen, die sich ihr Leben nehmen, das nicht ein Moment der Verzweiflung ist, sondern Verzweiflung wurde zu ihrem Lebensstil. Immer war ein Stück Verzweiflung eigentlich die darunterliegende Motivation ihres Tages. Nach außen können solche Personen durchaus sogar lustig, spaßig sein, aber die Motivation innen ist oft Verzweiflung. Und dann braucht es manchmal nur eine kleine Sache und es kippt. So ist es auch zum Beispiel mit Freude. Es kann auch Freude die darunterliegende Motivation unseres Lebens sein. Nicht, dass wir dauernd mit grinsendem Gesicht herumlaufen, aber es ist ein Stück Freude, die uns motiviert und genauso ist es mit Dankbarkeit. Dankbarkeit kann die darunterliegende Motivation unseres Lebens werden. Und ich möchte nur eine Geschichte lesen, bevor wir dann Kaffee trinken, die mir sehr gut gefallen hat. Ob sie stimmt oder nicht, ist jetzt gar nicht so relevant. Angeblich John Towler, das war ein Theologe im 14. Jahrhundert. Er hat 8 Jahre lang gebetet, dass Gott ihm den Weg zur Perfektion zeigen würde. Und eines Tages war dieser Towler in der Kirche, im Kirchengebäude, und eine Stimme sagte zu ihm, geh nach draußen, dort findest du deinen Lehrer. Und er war sofort gehorsam, ging draußen und dort stand ein Bettler, barfuß, verletzt und mit Blut überströmt. Und Towler, er grüßte diesen Bettler herzlich und sagte, guten Morgen, mein Bruder, möge Gott dir einen guten Tag und ein glückliches Leben schenken. Der Bettler antwortete, mein lieber Herr, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen schlechten Tag gehabt hätte. Erstaunt fragte ihn Towler, wie so etwas möglich ist, wo Trauer und Schmerz Teil eines jeden Menschenlebens ist. Und darauf sagte der Bettler, Sie haben mir einen guten Tag gewünscht. Und ich antwortete, dass ich noch nie einen schlechten Tag hatte. Wissen Sie, ich danke Gott jeden Tag, egal ob mein Bauch voll oder leer ist. Wenn ich abgestoßen und verachtet werde, preise ich dennoch meinen Herrn. Ich vertraue Gott einfach, dass er es absolut gut mit mir meint und darum gibt es für mich keinen schlechten Tag. Sie haben mir auch ein glückliches Leben gewünscht. Nun, ich bestehe darauf, dass ich immer glücklich bin. Etwas anderes zu sagen wäre die Unwahrheit, denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass alles, was Gott in meinem Leben tut, gut ist. Alles, was ich im Leben empfange, empfange ich aus seiner liebenden Hand. Sei es Reichtum oder Armut, sei es bitter oder süß. Ich empfange beides aus seiner gebenden Hand. Ich habe erkannt, dass der Wille Gottes für mein Leben die Liebe Gottes ist. Und weil ich seine Gnade täglich empfange, will ich das, was er für mich will, und darum bin ich immer glücklich. In unserer Küche hängt ein großes Bild, und da habe ich einen Spruch drauf gedruckt, und der heißt: Nicht immer ist der Glückliche dankbar, aber der Dankbare ist immer glücklich. Ich habe vor, würde ich sagen, mehr als 20 Jahren eine Entscheidung getroffen. Und das war eine Entscheidung, das hat mehrere Faktoren gehabt, aber ein ausschlaggebender Faktor war ein Bibelvers im 1. Thessalonicher 5 und Vers 18. Da schreibt der Apostel Paulus: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank. Und ich habe damals eine Entscheidung getroffen, dass ich ab heute für alles Danke sagen werde. Es ist mir nicht immer so gut gelungen. Aber die Entscheidung habe ich getroffen. Und es hat, glaube ich, es ist ein Schlüssel geworden für mein Leben als Christ. Ich nenne es manchmal die Zeit, wo ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Dem Geist der Dankbarkeit. Und ich kann mich erinnern, das hat auch damit ist zusammengehangen. Ich war 1989, das ist jetzt 22 Jahre aus, in England. Und habe dort den Meyer Ian Thomas getroffen. Das war der Gründer der Fackelträger, ist inzwischen gestorben. Auf jeden Fall bei der Verabschiedung sagte er mir: Gott segne dich und vergiss nicht, Danke zu sagen. Ich denke, ja, ist okay, das hat mich nicht besonders berührt. Aber ich bin nach Hause gefahren und ich habe damals unsere Frühstückspension, das ist das Haus, wo ich aufgewachsen bin, da bin ich auch geboren, das habe ich geerbt. Bei uns ist es so, der älteste Sohn erbt immer den Besitz der Eltern. Mein älterer Bruder wollte es nicht, ich war der Zweite, so habe ich es bekommen. Und dann gehört plötzlich alles dir, über Nacht sozusagen, bist du der Besitzer von dem Ganzen. Bisher hast zwar da gewohnt, aber es hat nichts dir gehört, hat immer den Eltern gehört. Und da habe ich damals mit meinem Rasenmäher, das war jetzt mein Rasenmäher, nicht mehr mein Vaters Rasenmäher, meinen Rasen gemäht. Und das ist irgendwie anders. Und ich habe da 10 Minuten gemäht, es war ein roter Rasenmäher, und dann ist er explodiert. Und wenn das blöde Ding einen Monat früher explodiert wäre, hätte mein Vater es bezahlen müssen. Aber jetzt gehörte dieses blöde Ding mir. Und jetzt musste ich es bezahlen. Und ich weiß noch, kannst denken über mich, was du möchtest, aber ich stand dann da und wollte gerade den Rasenmäher einen Tritt geben und halt ein paar unfreundliche Worte sagen. Und dann kam so keine Stimme von außen, aber von innen, die gesagt hat: Warum sagst du nicht Danke dafür? Da habe ich gesagt: Das ist ja Blödsinn, das ist ja kaputt, da ist hin. Da kann ich Danke sagen. Und ich wollte es wieder tun, einen Tritt geben, und es kam wieder: Sag einfach Danke dafür. Und dann habe ich mir gedacht, ja, geschaut, ob niemand in der Nähe steht. Ich sage: Danke, Herr, für den Rasenmäher, der jetzt explodiert ist. Und danke, dass ich morgen einen neuen kaufen muss mit Geld, das ich nicht habe. Das habe ich gemacht, hat sich nichts geändert. Ich habe dann einen grünen gekauft und mein Konto war rot. Und das war aber 89. Ich bin ja jetzt der Leiter von einem Bibelschulzentrum. Und mein Vorgänger, der das gegründet hat, der ist da tödlich verunglückt beim Paragleiten. Das mache ich auch recht gerne, fliegst vom Berg runter, das ist ganz nett. Aber er hat einen Unfall gehabt, ist tödlich verunglückt. Und so suchten sie jemand, weil wir machen sehr viel Sport, der das Sportliche weiterführt. Und ich weiß damals noch, lange Geschichte, aber ich habe mich entschieden, ich hatte früher eine Bergsteigerschule, Skischule, war ich der Chefskilehrer, und ich habe das aufgegeben und habe dann am Dauernhof begonnen zu arbeiten. Und ich habe aber damals gesagt, ich komme zu euch, aber ich werde nicht predigen, weil sie haben gesagt, wenn du zum Dauernhof kommst, kannst du nicht nur klettern und Skifahren, du musst auch predigen. Und ich habe gesagt, dann komme ich nicht. Ich habe gesagt, komm trotzdem, ist egal. Und da war ja eine Gruppe da vom Dauernhof, ich war noch nicht im Dauernhof, das war gerade die Übergangszeit, und die waren mit der Gruppe oben auf einer Berghütte. Und da, das war August. Und da hat es aber, das ist eine Ausnahme, wahnsinnig geschneit. Da hat es über Nacht fast einen Meter Schnee gemacht, mitten im Sommer, oben am Berg. Jetzt waren sie etwas hilflos, und dann haben sie mich angerufen, gesagt, Hans-Peter, Bergführer, bitte hilf uns, wir brauchen einen Bergführer, weil wir kommen hier nicht mehr gut weiter. Da haben wir gedacht, okay, Gott, hast wieder mal ein Problem, ich werde dir helfen, verlang nicht mal Geld dafür, nur für dich. Und so habe ich mich in der Früh aufgemacht, rauf zu der Gruppe, und die Hütte, die kenne ich auswendig. War immer mein Job und mein Hobby, in die Berge zu sein. Aber an diesem Tag, das war dieser fast Meter Neuschnee, oder halber Meter, was immer, und dann war es noch wahnsinnig nebelig. Es war nur weiß, ich habe nichts gesehen. Und ich habe diese blöde Hütte nicht gefunden. Da war ich schon dutzende Mal. Und ich bin im Gebirge rumgerannt wie ein wildes Huhn, aber ich habe die Hütte nicht gefunden. Und da hat Gott an diesem Tag so irgendwie mit mir geredet. Dann hat er gesagt, so du großer Bergführer, du willst mir helfen und die Gruppe da weiterleiten, aber ich sehe, du hast ein Problem, du findest die Gruppe nicht. Und es war dann so, ich habe dann die Hütte gefunden, viel später als geplant. Wir sind dann sogar auf den Berg raufgegangen, es war ein wilder Tag, aber den ganzen Tag hat Gott mir da so Gedanken gegeben. Am Ende des Tages, ich ging dann wieder nach Hause am Abend ins Tal und habe mir gedacht, ich muss jetzt die Gedanken aufschreiben, die ich den ganzen Tag gehabt habe. Und habe mich hingesetzt, habe geschrieben und das waren dann 4 oder 5 DIN A4 Seiten. Ich habe es heute noch zu Hause und habe es durchgelesen. Man denkt, das klingt wie eine Predigt. Ich war ja schon in der Kirche vorher mal. Und dann habe ich den Karl angerufen, der mich gefragt hat, zum Dauernhof zu kommen. Und habe gesagt, ich glaube, ich habe eine Predigt hier. Dann habe ich gesagt, ja, dann komm und predige. Und das war dann meine erste Predigt. Und heute ist es so, dass ich unterrichte 30 Wochen im Jahr. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich freue, Christ zu sein. Und oft bekomme ich die Frage, ja Hans-Peter, was ist es, das dir eine Freude gegeben hat, mit Jesus zu leben? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, nämlich Gott für alles zu danken. Seht ihr, es ist ein Kampf in unserem Denken, wir haben darüber auch gestern geredet, fast jeden Tag. Bin ich nun dankbar dafür, auch wenn ich es nicht verstehe und nicht mag? Oder beschwere ich mich, klage ich, murre ich und falle in Selbstmitleid und Bitterkeit? Seht ihr, es ist ja so, und es ist wichtig zu verstehen, du und ich, das ist meine Überzeugung, wir haben die Freiheit, unseren Weg zu wählen, aber wir haben keine Freiheit, unser Ziel zu bestimmen. Das heißt, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, ob ich dankbar sein will oder undankbar. Aber Wenn ich mich entscheide, undankbar zu leben, dann ist das Ziel meines Lebens vorherbestimmt. Dann werde ich ein bitterer Mensch, erfüllt mit Zorn, Angst und ein Mensch, der sich früh oder später von Menschen und auch von Gott zurückziehen wird, weil man kann ja weder Gott vertrauen noch den Menschen. Das heißt, du entscheidest, welchen Weg du gehst, aber das Ziel kannst du nicht mehr wählen. Das ist automatisch. Interessant, im Garten von Eden hat Gott gesagt, von allen Bäumen darfst du essen, Tausende, wahrscheinlich Millionen, nur diesen einen Baum nicht. Wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Die Wahl zu essen oder nicht war da, aber die Wahl, ob ich lebe oder sterbe, war nicht mehr da. Die war vorgegeben. Übrigens, oft in Seelsorgegespräche, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, da ist Bitterkeit, Enttäuschung, Zorn und so weiter. Wenn ich das merke, eins muss ich noch dazu sagen. Übrigens, das Kindlein kann ruhig ein bisschen schreien, das ist überhaupt nicht tragisch. Wenn ich enttäuscht bin und zornig, das muss man sagen. Geh zu Gott und sag ihm deinen Zorn. Wenn manchmal hört man unter Christen, Christen dürfen nicht hassen. Das ist ein völliger Blödsinn. Du hasst ja sowieso. Vielleicht nimmst du ein bisschen ein netteres Wort. Dann klingt es nicht so unchristlich. Aber du hasst ja sowieso. Die Frage ist nur, was tust du damit? Und es ist so entscheidend, dass ich mit meinem Hass, meiner Wut, meiner Enttäuschung, auch Gott gegenüber, es Gott sage. Gott, ich glaube, du bist ein furchtbarer Gott, ich kann dir nicht mehr vertrauen, ich bin so enttäuscht, so zornig. Und dieser Mensch, der David hat mal gesagt, Herr, hau ihn ins Grab, vernichte ihn, bring ihn um. Das ist so wichtig. Wisst ihr warum? Wenn ich nicht ehrlich bin, Gott gegenüber mit meinen Gefühlen, dann vergrabe ich sie immer, aber die gehen nicht weg. Und unter evangelikalen Kreisen, das ist oft ein Wahnsinn, wir kommen rein, lachen, weil das sollte man ja irgendwie als Christ fröhlich sein, und dann kommen von diesen Christen, die so lachen, die gemeinsten Dinge hintenrum. Warum, wisst ihr, warum das kommt? Weil sie nie gelernt haben, ihren Zorn und Frust bei Gott auszulassen, und dann kommt es hintenrum und dann hauen sie die eine rein. Es muss irgendwo raus. Das heißt, wir müssen ehrlich sein vor Gott, auch wenn man zum Beispiel einen Verlust hat, Verlust eines Menschen, Verlust der Gesundheit. Man braucht Zeit der Trauer, wo ich meinen Zorn, meine Enttäuschung Gott gegenüber ausdrücke. Und wisst ihr, Gott kann es vertragen. Der weiß dann, wie man damit umgeht. Wir Menschen nicht. Aber, und das ist jetzt der Punkt, ich frage oft Menschen, wo ich das Gefühl habe, da ist Bitterkeit, frage ich sie, willst du ein bitterer, zorniger, hässlicher Mensch werden? Ist das dein Ziel? Und bis jetzt hat jeder gesagt, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, dann beginne heute Gott zu danken. Sonst wirst du hässlich, zornig und bitter. Den Weg kannst du wählen, das Ziel nicht. Gibt es einen Spruch, der heißt, zuerst treffen wir unsere Entscheidungen und dann machen die Entscheidungen uns. Im Römer Kapitel 1 ist ein ganz interessanter Vers, Römer 1, 21. Da lernen wir nämlich, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Denken und Danken. Nicht nur sprachlich, auch im Englischen. Thinking and thanking. denken und danken. Da schreibt der Apostel Paulus, Römer 1, 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm dankten, wurden sie in ihren Überlegungen töricht und ihr unverständiges Herz verfinstert. Das heißt, hier sagt er, weil sie nicht gedankt haben, wurde ihr Denken verfinstert. Danken und Denken hängt direkt zusammen. Nun ist es so, mit unserem Denken, unser Denken können wir nicht so leiten, wie wir es gerne tun würden. Es steht zum Beispiel in Philipper 4 und Vers 8, steht, da sagt der Apostel Paulus, ich lese es euch gerade vor, Philipper 4, Vers 8, da sagt er, übrigens Brüder und Schwestern, alles was wahr, alles was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, was liebenswert, was wohltuend ist. Und wenn es irgendein anderes Lob gibt, daran denkt. Frage an dich. Und wir müssen ehrlich sein, alles andere ist sinnlos. Ist alles, was du bis heute, bis jetzt gedacht hast, wahr? Ist alles, was du bis jetzt gedacht hast, ehrbar? Rein, liebenswert und wohltuend? Ich weiß nicht, ich hätte ein bisschen Probleme damit. Würde es dir was ausmachen, wenn all die Gedanken, die du heute, jetzt sind wir ungefähr 3, 4 oder 5 Stunden wach, kommt drauf an, würde es dir was ausmachen, wenn jeder deiner Gedanken, wenn wir die jetzt auf eine Overhead-Folie geben könnten, für alle zu lesen? Wäre das völlig okay mit jedem? Vielleicht nicht. Jetzt ist aber das Problem, du sagst dir, okay Gott, ab morgen früh denke ich nur noch rein, liebenswert, wohltuend, gut, gerecht. Es wird dir nicht gelingen. Denn du kannst die Gedanken nicht so leiten. Jetzt ist die Frage, wie können wir dann lernen, recht zu denken? Wahrhaftig, liebenswert, wohltuend. Nun, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen lernen zu danken. Denn indem wir danken, lernen wir recht zu denken. Bonhoeffer hat so schön gesagt, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Das heißt, auch Undankbarkeit verschließt den Weg. Vater Bodelschwing hat gesagt, in Christus zu reifen bedeutet Christus zu danken. Weil Dankbarkeit ist ganz einfach der Ausdruck meines Vertrauens Gott gegenüber, dass er es letztlich gut mit mir meint. Und Freunde, das ist so wesentlich. Wenn du nicht glaubst, dass letztlich Gott es gut mit dir meint, dann kannst du Gott nicht danken, weil dann musst du ihm misstrauen. Dann bitte ich dich, such weiter nach dem richtigen Vaterbild Gottes, wie wir ihn in Christus Jesus finden. Seht ihr, wenn ich undankbar bin und bleibe, dann sage ich eins von zwei Dingen. Entweder, wenn ich undankbar bin, sage ich, Gott, du liebst mich nicht wirklich, weil wenn du mich lieben würdest, dann wäre das nicht passiert. Oder ich sage, Gott, du hast gerade einen Fehler gemacht. Und darum kann ich dir nicht danken. Ich nehme ein ganz blödes Beispiel. Ich nehme immer dasselbe, aber es funktioniert für mich zumindest. Angenommen jetzt, wenn ich hier fertig bin, einigen Minuten, und ich gehe hier runter, die eine Treppe da, die Stufe, die ist ein bisschen schmal, gell? Aber macht nichts. Und ich falle da runter und fall hin und ich brech mir beide Hände. Was sage ich dann? Wahrscheinlich mal Autsch. Dann werde ich Gott sagen, was ich davon halte, dass ich das überhaupt nicht gut finde. Ich werde ihm ehrlich sagen, wie es mir geht. Aber ich glaube, ich denke, ich hoffe, dass ich am Ende sage, Herr, danke. Hab keine Ahnung warum. Ich freue mich überhaupt nicht darüber. Ich finde das eine sehr schlechte Idee. Aber Herr, danke. Seht ihr, die Sache ist, die unser rationelles Denken schreit auf und sagt, das ist ja verrückt. Wie kannst du auch nur irgendwie danken für sowas? Wie kann ich Gott danken für meinen Ehemann, der Alkoholiker ist? Wie kann ich Gott danken für mein Kind, das ich verloren habe? Wie kann ich Gott danken für den Missionar, der umgebracht wurde? Oder um ein bisschen auf alltäglichere Dinge. Wie kann ich Gott danken, dass mein Kind wieder einen Fünfer nach Hause bringt von der Schularbeit? Wie kann ich Gott danken, dass ich eine Verletzung habe? Nun, ich möchte euch eine Geschichte noch vorlesen. Es ist eine tiefsinnige Legende. Die steht nicht in der Bibel, aber sie ist biblisch. Ich möchte es euch dann zeigen. Die geht so. Ein Einsiedler namens Johannes, der schon viel über die Rätsel im Leben der Menschen nachgedacht hat, hatte einen Traum. Eine Stimme rief ihn, steh auf Johannes, nimm deinen Stab, ich will dir die Wege Gottes zeigen. Ein unbekannter Mann trat zu ihm und sagte, ich komme mit dir mit, denn alleine kommst du nicht zurecht. Am Abend kamen die zwei in ein Haus, der Hauswirt versorgte sie aufs Beste, denn er hatte einen Freudentag. Sein Feind hat sich mit ihm versöhnt und ihm einen goldenen Becher geschenkt. Am Morgen, beim Abschied, sah der Einsiedler, der Johannes, wie sein Begleiter den goldenen Becher heimlich in sein Bündel schob und mitnahm. Der Einsiedler wurde böse, aber er erhielt die Antwort, schweig, so sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag waren sie Gäste bei einem Mann, der schrecklich fluchte und ein Geizhals war. Ehe sie am Morgen wieder gingen, schenkte der Begleiter diesem Geizhals den goldenen Becher. Wieso das, entfuhr es dem Einsiedler. Der andere legte den Finger auf den Mund, schweig, so sind die Wege Gottes. Am nächsten Tag übernachteten sie bei einer Familie und waren herzlich aufgenommen. Gott segne euch, rief der Begleiter, aber beim Weggehen ergriff der Begleiter ein Licht und zündete ihm heimlich die Hütte an. Der Einsiedler wollte ihm in die Arme fallen. Schweig, so sind die Wege Gottes, war die Antwort. Am nächsten Tag logierten sie bei einem Mann, der nur einen einzigen sehr freundlichen Sohn hatte. Ich kann euch nicht begleiten, sagte der Vater zu seinen Gästen beim Abschied, aber mein Sohn wird euch den Weg, vor allem den Steg über die Schlucht zeigen. Der Junge ging voraus. Als sie bis zur Mitte des Steges gekommen waren, packte der Unbekannte den Jungen und schleuderte ihn in die Tiefe. Der Einsiedler war geschockt. Das sollen die Wege Gottes sein, du bist ein Lügner, rief er entsetzt. Da verwandelte sich der Begleiter in einen Engel und sagte, höre, Johannes, der goldene Becher war vergiftet, der Geizhals wird sich daraus den Tod trinken. Der arme Mann wird unter der Asche seines Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Das Kind, das sich in den Strom schleuderte, wäre ein Mörder geworden. Du konntest die Weisheit der Wege Gottes nicht finden. Nun hast du ein Stück davon gesehen, sei in Zukunft vorsichtig mit deinen Urteilen. Jetzt kannst du sagen, ja, Hans-Peter ist eine Legende, aber ich möchte euch was zeigen. Im 1. Mose 45, da haben wir die Geschichte vom Josef, der nach Ägypten verkauft wurde, einer der 12 Söhne von Jakob. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er wurde nach Ägypten verkauft, kam ins Gefängnis und so weiter. Und die 12 Brüder haben ihn verkauft. bösartig, völlig ungerecht. Dann kam eine Hungersnot und Jahre später gingen die Brüder dann nach Ägypten und inzwischen war aber ihr Bruder Josef der zweithöchste im Land neben dem Pharao. Und sie hatten noch zu essen. Und so kauften sie Essen in Ägypten. Sie wussten aber nicht, dass das ihr Bruder war. Und dann offenbarte er sich ihnen und es ist faszinierend, was der Josef zu seinen Brüdern sagt. Lukas 22, Vers, 1. Mose 45, Verse 4 bis 8. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und kein Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Und was mich hier fasziniert ist, Josef sagt, ihr habt mich hierher gebracht, Brüder. Ihr habt mich bösartig verkauft. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Jahre vorher, als sie ihn bösartig verkauften, die hatten keine Gebetsgemeinschaft, die Brüder. Gott, sollen wir unseren Bruder nach Ägypten verkaufen? Ist das dein Wille? Nein, ihre Motivation war ausschließlich böse. Aber wisst ihr, was Josef gesehen hat? Gott war in dem allem. Er hat mich hergesandt. Und seht ihr, das ist das Geheimnis, dass sogar Dinge, die böse geschehen, die von Menschen geschehen, die keine guten Absichten haben, selbst das kann Gott gebrauchen, um letztlich zum Segen zu machen. Wisst ihr, warum Dankbarkeit so wichtig ist? Weil Undankbarkeit ist eine der destruktivsten Haltungen im Menschen. Du zerstörst dich selbst. Eine persönliche Geschichte noch, dann bin ich bald fertig. Aber als meine Frau und ich heirateten vor 24 Jahren, da hatte meine Frau, sie lernte Krankenschwester, konnte aber nicht zu Ende machen, weil sie eine ziemlich schlimme Allergie bekommen hat. Und zwar von den Desinfektionsmitteln. Zuerst nur bei den Händen, aber dann auch am ganzen Körper. Und bis vor 3 Jahren hatte sie das, 20 Jahre lang. Und ich zu der Zeit war Skilehrer, Bergführer. Ich habe nie Sonnencreme gebraucht. Meine Haut war stabil, bin braun geworden, ganz normal. Und plötzlich, ich war auf einem Kurs am Gletscher mehrere Wochen, auf einer Hütte, wurde ich allergisch gegen die Sonne. Ist jetzt egal warum. Wir waren bei vielen Ärzten in Deutschland, in Österreich, viel Geld ausgegeben, aber niemand konnte uns eigentlich helfen. Und ich kann mich erinnern, wir waren da frisch verheiratet. Und wir hatten es hat extrem gejuckt. Und so ist meine Frau oft um 2 Uhr früh sind wir noch gesessen, sie hat gekratzt, bis sie blutet, ich habe im Gesicht gekratzt, bis ich blute. Und meine Frau hat oft geweint und gesagt, was sollen wir tun? Und ich kann mich erinnern, ich habe dann gesagt, weißt du was, Hannelore, lass uns Gott danken. Nicht, weil wir uns danach fühlten, im Gegenteil. Aber etwas glaubte ich. Ich glaubte, wenn Gott wollte, dann könnte er uns beide jetzt heilen. Das wäre für Gott kein Problem. Aber aus irgendeinem Grund heilt er uns noch nicht. Warum sollen wir ihm dann nicht danken? Und rückblickend bin ich so dankbar, dass wir damals dankbar waren. Denn die 2-3 Jahre waren relativ extrem. Einen Winter konnte ich gar nicht aus dem Haus rausgehen ohne Gesichtsmaske. Es war sehr schmerzhaft. Es war keine leichte Zeit, aber es war die Zeit, wo Gott uns vorbereitet hat, genau für das, was wir heute tun. Und ich habe dann nach 2 Jahren die Ältesten gerufen, wir haben darüber gebetet und mein Gesicht wurde geheilt über Nacht. Gott tut auch heute noch Wunder, wenn er will. Warum erzähle ich euch das? Nicht um irgendeinen Eindruck zu machen oder was immer, sondern einfach um zu unterstreichen, Dankbarkeit ist nicht ein christliches Konzept, das wir in Bibelstunden besprechen. Dankbarkeit ist etwas, das wir im Alltag praktizieren müssen. Nicht, weil wir uns danach fühlen. Sehr oft fühlen wir uns nicht danach, dankbar zu sein. Und das können wir Gott alles sagen. Und zum Schluss doch sagen, aber Herr, ich danke dir dennoch. Eine Geschichte noch, eine alte Frau im Spital, die wurde von einem jungen Mädchen besucht, weil die hat so Eindruck gemacht auf sie, auf dieses Mädchen. Die Frau konnte nur noch ihren Kopf bewegen und ihre rechte Hand, sonst nichts mehr. Total bettlägerig. Und die Frau sagte zu dem jungen Mädchen, das sie besuchte, ich bin Gott so dankbar, dass ich noch meine Hand und meinen Kopf bewegen kann. Ein Monat später konnte sie nur noch den Kopf bewegen, auch die Hand nicht mehr. Und die Frau sagte zu dem Mädchen, ich bin Gott so dankbar, dass ich meinen Kopf noch bewegen kann. Eine Woche später konnte sie auch den Kopf nicht mehr bewegen. Und das Mädchen kam wieder und die Frau sagte, ich bin Gott so dankbar, dass du mich besuchen kommst. Seht ihr, das ist die Haltung der Dankbarkeit. Und diese Frau blieb bis zur letzten Sekunde eine schöne Frau. Das ist nämlich, was Dankbarkeit bewirkt. Und Charles Spurgeon hat einmal über sich selbst gesagt, ich fürchte, dass all die Gnade, die ich aus meinem sorgenfreien und angenehmen Stunden empfangen habe, einen Groschen wiegt. Aber das Gute, das ich empfangen habe durch Leiden, Schmerz und Trauer, ist nicht berechenbar. Was schulde ich nicht dem Hammer und dem Schmiedstock, dem Feuer und der Feile in meinem Leben? Und dann sagt er, Anfechtung und Leid sind die wertvollsten Einrichtungsgegenstände in meinem Haus. Und als Abschluss möchte ich uns einfach ermutigen, vielleicht eine ganz praktische Übung. Ich möchte uns ermutigen, beginne den Tag mit einem Dank. Vielleicht setz dich heute mal hin und schreib auf die erste Seite deiner Bibel oder was immer du liest, schreib auf die ersten Seite 5 Gründe, für die du Gott danken kannst. Gott, danke für meine Gesundheit. Danke für meine Familie. Danke, dass ich hier in diesem Land wohnen darf. Was immer es ist. Und dann geh noch einen Schritt weiter und schreib eine Sache auf, für die es dir extrem schwer fällt zu danken. Nur eine. 5, die dir leicht fallen. 1, die dir schwer fällt. Das kann ein Verlust sein, für den du kaum danken kannst. Das kann eine Person sein, die du nicht leiden kannst. Und wisst ihr, in der Dankbarkeit liegt eine solche Kraft. Du wirst zum Beispiel merken, wenn du beginnst, für eine Person zu danken, die du nicht leiden kannst oder die du hast, du wirst zunehmend feststellen, es ist unheimlich schwer, über jemand schlecht zu denken, für den du gerade betest. Und was geschieht jetzt? Unser Denken wird verwandelt. Danken und Denken. Und wir werden schöne Menschen. Zurück zu unserem Anfangsvers, und damit möchte ich schließen. Eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme, ist, ich fahre viel rum, dass Menschen sagen, Hans-Peter, kannst du mir helfen? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und manchmal sage ich, weißt du was, dazu bin ich hierher gekommen, denn ich weiß genau, was Gottes Wille für dein Leben ist. Dann glauben sie, ich bin ein Prophet. Und dann zitiere ich 1. Thessalonicher 5,18 und sage ihnen, sag in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für dich. Ich weiß genau, was Gottes Wille für dich ist. Alles Dank, für alles Dank zu sagen. Übrigens, der nächste Vers, Vers 19 heißt, den Geist löscht nicht aus. Weißt du, wie du den Heiligen Geist in dir auslöschen kannst? Das geht ganz leicht. Sag einfach nicht Danke. Und niemand erkennt Christus in dir. Der Geist ist ausgelöscht. Das sagt uns das Wort. Ich will noch beten zusammen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir dir danken können. Danke, Herr, dass Dank so eine machtvolle Waffe ist, schöne Menschen zu sein, zu werden und zu bleiben. Weil wir im Dank einfach ausdrücken, unter Tränen, unter Trauer, drücken wir aus, Herr, letztlich wollen wir dir vertrauen, weil wir glauben, dass du es gut mit uns meinst. Danke, Herr, dass Dankbarkeit nicht eine Sache des Gefühls ist, sondern eine Sache des Vertrauens. Danke auch, Herr, dass ich bei dir immer ehrlich sein kann, dass ich dir meine Wut, meinen Hass, meine Enttäuschungen ganz ehrlich sagen darf und letztlich doch zurückfinde zum Dank. Nicht, weil die Umstände so super wären, nicht weil ich mich so fühle, sondern weil ich weiß, du bist ein guter Gott. Und Herr, so bete ich, dass wir das lernen und immer wieder neu einüben, diesen Dank für schwierige Menschen in und außerhalb der Gemeinde, für Tragödien in unserem Leben, im Leben anderer. Vater, wir wollen lernen, Danke zu sagen. Amen.